herzlich willkommen zu Niere2Go, dem Podcast für Nephrologie. Wir präsentieren spannende Themen rund um die Nephrologie und die Menschen, die sie begeistert. Wir, das sind Bernd Hohenstein
und Daniela Leuko,
Ärzte aus dem Nephrologischen Zentrum in Villingen-Schwenningen.
In der heutigen Podcast-Folge nehmen wir mal wieder etwas mehr die weibliche Perspektive ein. Frau Heike Martin wird uns als niedergelassene Nephrologin erzählen, wie sie ihren Weg in die Praxis gefunden hat und was sie an ihrer Arbeit in der Niederlassung täglich fasziniert. Wir werden mit ihr der Frage auf den Grund gehen, ob die Praxis vielleicht gerade für Frauen eine echte Karrierealternative aufgrund größerer Gestaltungsfreiräume bietet. Als Mitglied des Vorstands des Verband Deutsche Nierenzentren e.V. weiß sie aber auch genau über Ängste weiblicher und männlicher Kollegen vor einer möglichen Praxisübernahme Bescheid. Sie wird uns heute helfen, einige dieser Ängste abzubauen oder zumindest Licht ins Dunkel der vielen Fragen hinsichtlich einer selbstständigen ärztlichen Tätigkeit zu bringen. Ich freue mich sehr, dass Sie heute da sind, Frau Martin. Hallo.
Ja, hallo. Ich freue mich auch sehr.
Frau Martin, normalerweise gibt es bei uns im Podcast immer einen eher persönlichen Teil und einen fachlichen Teil. Beim heutigen Thema sind die zwei Aspekte aber unmittelbar miteinander verflochten, sodass ich sagen würde, stellen Sie sich doch einfach unseren Zuhörerinnen kurz vor und wir kommen bestimmt von einem Aspekt zum nächsten.
Ja, also nochmal herzlichen Dank, dass ich heute hier sein darf. Ich bin Heike Martin, bin niedergelassene Nephrologin in Zwickau, seit 1999 niedergelassen. Wir haben dort ein großes nephrologisches Zentrum, sind 4 Gesellschafter und haben 2 angestellte Ärzte und betreuen sozusagen das ganze Umfeld in Zwickau, sowohl mit einer nephrologischen Ambulanz als auch mit der gesamten Dialyseversorgung.
Okay, das heißt, das ist schon mehr als nur 2 Mann, die da sich um die Versorgung kümmern. Kannst du ein bisschen was darüber erzählen, so wie das Setting um die Praxis herum ist, so vielleicht grob den Aufbau und was ihr für ein Spektrum anbietet?
Also wie gesagt, wir haben eine große nephrologische Ambulanz. Wir sind in Zwickau die einzige nephrologische Praxis. Zwickau hat so knapp 100.000 Einwohner mit den Eingemeindungen. Wir haben also sehr viel Ambulanzpatienten und betreuen in der Dialyseabteilung 230 Hämodialysepatienten und haben auch eine Peritonealdialyse Abteilung, wo ungefähr so 30 bis 35 Patienten aktuell behandelt werden. Wir machen halt alles, was in einer nephrologischen Sprechstunde gemacht wird, vom Ultraschall, Duplexsonographien. Wir sehen die Patienten im Stadium der Prädialyse. Hauptaufgabe natürlich, die Patienten in der Ambulanz zu versorgen, um die chronische Niereninsuffizienz, das Fortschreiten der chronischen Niereninsuffizienz aufrechtzuerhalten. Wir haben in unserer Praxis ein etabliertes Programm für die Aufklärung der Patienten für die Nierenersatztherapie, haben 2 Ernährungsberaterinnen in der Praxis angestellt, die sozusagen sich um den Ernährungsaspekt kümmern. Ja, und sind mit 50 Mitarbeitern eben auch nicht so eine ganz kleine Praxis. Also wir haben viel zu tun, arbeiten auch in Kooperation natürlich mit den Diabetologen, mit den Kardiologen. Also es ist immer für Abwechslung gesorgt.
Ja, sehr gut. Da sind Sie auch die einzigen Nephrologen vor Ort. Das heißt, es kommt auch alles zu Ihnen. Ich denke, auch mal relativ ungefiltert. Da wird es die Bandbreite schon weit sein von dem, was man sieht. Das macht ja oft dann auch den Reiz aus. Wie sind Sie denn im Fachbereich Nephrologie gelandet, beziehungsweise wie sind Sie dann in der Niederlassung gelandet? Können Sie uns das kurz beschreiben?
Ja, das ist sicherlich ein etwas ungewöhnlicher Weg. Ich muss ja sagen, ich habe ja in der DDR studiert und in der DDR war es ja tatsächlich so, dass man sozusagen noch Lenkungsgespräche hatte. Das kann sich vielleicht jetzt keiner so richtig vorstellen. Man hat also sich so nach dem 4. Studienjahr an der Uni für eine weitere Stelle nach dem Studium beworben und man wurde dann sozusagen gelenkt. Man konnte sich aussuchen, ob man eine bestimmte Fachrichtung wollte oder den Ort. Und für mich war damals tatsächlich der Ort Zwickau von Bedeutung, weil ich meinen Sohn schon sehr zeitig im Studium bekommen hatte und hatte dann eine Stelle Allgemeinmedizin in einer Poliklinik. Und dann kam sozusagen die Wende und die Wiedervereinigung und die Polikliniken wurden abgeschafft und damit war natürlich die Stelle auch weg. Und Gleichzeitig wurde das AIP eingeführt, so dass ich dann in die Klinik kam, meine Ausbildung, also mein AIP in der Onkologie gemacht habe und dann auch im Anschluss die Facharztausbildung Innere Medizin in dem Klinikum, die natürlich umfangreich war, mit allen Fachgebieten, also Diagnose, Internist noch, jedoch auch nochmal mit einer relativ langen Zeit in der Onkologie, so dass mein Wunsch es war, Onkologe zu werden. Nur dort war letztendlich für mich damals keine Stelle mehr vorhanden, beziehungsweise war das eine Zeit, die eigentlich unvorstellbar aktuell ist. Es gab damals eine Arztschwemme. Es war ganz schwierig, überhaupt Arztstellen zu bekommen. Und so bin ich durch Zufall, durch den Hinweis einer Leiterin von einem Fitnessclub in die Situation gekommen, dass ich erfahren habe, dass die nephrologische Praxis einen Kollegen oder eine Kollegin suchte. Habe mich dort beworben, wurde genommen. Und ich hatte halt großes Glück, dass diese ambulante Einrichtung die Weiterbildungsermächtigung für die Nephrologie hatte und dass ich halt in der Facharztausbildung auch einen großen Teil in der Nephrologie war, so dass mir diese Zeit dann, die klinische Zeit, anerkannt wurde. Ich war dann tatsächlich einen Monat arbeitslos, habe eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme bekommen vom Arbeitsamt, die ich in der Nephrologie, in der Dialyse verbringen konnte und war dann noch von meinem neuen, also in meiner neuen Praxis, wo ich dann sozusagen mit eingestiegen bin, war ich nochmal eine Zeit am Transplantationszentrum und in der Nephrologie in Jena. Aber das Ganze am Ende eigentlich Zufall. Es hätte auch was anderes sein können. Also damals war mir wichtig, überhaupt eine Stelle zu bekommen und ich bin jetzt total froh, dass es so gelaufen ist. Vielleicht sollte es so sein.
Kann man vermuten, ja. das heißt ja, du warst dann von Anfang an sozusagen in dieses ambulante Praxissetting eingebettet, sodass man dann davon ausgehen müsste, dass sozusagen diese Umgebung, dieses Umfeld dich dann auch in der Selbstständigkeit bestärkt hat und auch entsprechend unterstützt hat, weil so würdest du es ja wahrscheinlich heute nicht machen, oder?
Genau, also man muss ja sagen, wie gesagt, ich hatte mich ja schon im Studium für die ambulante Versorgung entschieden gehabt und wäre ja sozusagen Allgemeinmediziner geworden. Diese Stelle hatte ich ja. Und deswegen war die ambulante Tätigkeit für mich schon extrem interessant und hat mir natürlich auch gefallen. Und was ich auch sagen kann, ich wollte ja an sich dann, nachdem die Polykliniken aufgelöst worden sind, Onkologe werden. Damals war es ja auch noch so gewesen, dass die Patienten in der Onkologie zu den Chemotherapien halt ganz regelmäßig gekommen sind. Und diese Bindung zu den Patienten habe ich dann letztendlich in der Nephrologie auch gefunden. Also damals wurden alle Therapien alle 4 Wochen beim Kolonkarzinom, die Patienten hat man immer und immer wieder gesehen. Und jetzt in der Nephrologie war das dann halt ähnlich. Man hat auch Patienten gesehen, die man über eine ganze Zeit begleitet. Und deswegen fand ich auch diese Schnittstelle für mich und diesen Wechsel aus der Onkologie in die Nephrologie dann am Ende gar nicht so schlimm. Also mir hat die Nephrologie von Anfang an sehr gut gefallen.
Ja, das finde ich auch einen sehr schönen Aspekt, dass man die Patienten länger begleitet und dass man für sie auch wirklich was erreichen kann. Jetzt können sich ja die Klinikärzte, die uns zuhören, vielleicht manchmal nicht so gut vorstellen, wie so ein Alltag in der nephrologischen Praxis abläuft. Was würden Sie denn sagen an einem regulären Praxistag? Worauf freuen Sie sich da am meisten oder was macht Ihnen da am meisten Spaß an der Arbeit?
Also am regulären Praxisalltag liebe ich tatsächlich die Sprechstunde, also die Patienten zu sehen. Ich liebe auch die neuen Patienten, die kommen, weil die oft kommen und sagen, ach, jetzt bin ich schon beim Diabetologen, beim Kardiologen, beim Augenarzt und jetzt muss ich noch zum Nephrologen. Und wenn die dann am Ende rausgehen und sagen, ich bin total froh, dass ich hier gelandet bin, das ist so ein Aspekt, der mir viel Freude bereitet, den Patienten auch zu zeigen, was können sie selber tun, wie können sie selber den Progress ihrer Erkrankung mit aufhalten und dass letztendlich am Ende auch herauskommt, dass sie das verstehen, was ihre Eigenleistung in dieser Erkrankung sein kann. Das finde ich schön. Also die ambulante Versorgung macht mir total viel Spaß, aber mir macht zum Beispiel auch wirklich viel Freude, die Peritonealdialyse, das ist ja eins, was ich bei uns im Zentrum aufgebaut habe, ein Nierenersatzverfahren. Wirklich in Zwickau gab es das nicht. Wirklich von null angefangen, 2005. Und da einfach auch zu sehen, welche Lebensqualität die Patienten haben können, das gefällt mir auch gut. Und in der HD, also es gibt vieles, was mir Spaß macht. Und in der HD ist es tatsächlich so, worüber ich mich zum Beispiel freue, wenn ich früh komme, dass wir nach wie vor unser Sportprogramm Programm laufen haben, dass die Patienten, wenn man bei uns reinkommt, auf ihren Rädern fahren und Ballübungen machen. Und das ist eine ganz andere Atmosphäre als in der Zeit, wo wir dieses Sportprogramm noch nicht hatten. Also ich finde, in der ambulanten Nephrologie macht vieles einfach Spaß. Aber die Begegnung mit den Patienten und dann eben auch diese Langzeitbehandlung, das finde ich halt so schön.
Ja, also schönes Spektrum auf jeden Fall. Jetzt haben wir ja, du hast ja vorhin schon gesagt, und mir ging das ja auch so, ich weiß noch, als Student, da stand ich irgendwie bei einer Demo, da ging es dann darum, dass wir alle keine Zukunft mehr haben, weil es keine Stellen gibt. Ist ja heute gerade verkehrte Welt sozusagen. Das hat man ja sicherlich auch so ein bisschen damit zu tun, dass viele Ärztinnen und Ärzte auch Angst davor haben, sich in die Selbstständigkeit zu begeben. Ist es deiner Meinung nach begründet oder was siehst du selber so auch unter dem Thema Verbandsarbeit als eine der größten Sorgenfelder dahingehend?
Ja, ich glaube, es sind halt noch viele, wie soll man sagen, Gedanken, die Menschen umtreiben oder die Ärzte umtreiben, dass man sich den Einkauf in eine Praxis nicht leisten kann, dass das alles zu teuer ist. Da muss ich sagen, ja, mir hat da tatsächlich sehr der Steuerberater geholfen, der das durchgerechnet hat und gesagt hat, das ist durchaus möglich und das ist jetzt auch gar nicht so schrecklich. Das hat mir sehr geholfen, aber das ist eine Meinung, die viele abschreckt. Und eben auch dieses selbst und ständig, also selbstständig bedeutet selbst und ständig, dass man denkt, man ist letztendlich, wenn man jetzt Unternehmer ist, nur noch mit der Praxis beschäftigt. Ich glaube, das hält auch viele ab, weil man das halt auch nicht gelernt hat. Man ist halt als niedergelassener Nephrologe mit einer eigenen Praxis auch Unternehmer. Und nicht nur Arzt, sondern man hat halt auch dieses unternehmerische, ich sage jetzt mal Risiko dazu oder die Verantwortung. Man muss Personal führen, man muss Personal motivieren, man muss Personal auch gewinnen können in der derzeitigen Zeit. Und das stellt, glaube ich, momentan die Herausforderung dar. Und es ist, also wir sehen das ja im Berufsverband, dass wir doch viele junge Kollegen dann auch in unserer Masterclass, die wir ja geschaffen, gegründet haben, dort teilnehmen lassen und die hatten auch alle Angst und jetzt sind sie froh, dass sie den Schritt gegangen ist. Also ich glaube, Angst ausräumen, aufzuzeigen, dass die Niederlassung durchaus ein Weg ist, da müssen wir einfach präsenter sein, auch bei den Ärzten, die noch in der Klinik sind, die Wege zu zeigen, dass das machbar ist und dass es nicht die Anstellung sein muss, sondern dass man tatsächlich auch Verantwortung mit einer Selbstständigkeit übernehmen kann.
Ja, die Ängste kann ich total nachvollziehen, die Sie gerade geschildert haben. Und auf die Masterclass kommen wir dann auch gleich nochmal zu sprechen. Wenn jetzt jemand vor so einer Entscheidung steht oder sich überlegt, diesen Schritt vielleicht zu gehen, was raten Sie da jungen Kolleginnen, wenn sie an der Selbstständigkeit interessiert sind? Wie sollen sie da vorgehen? Mit was fangen sie an?
Also das Erste, was ich mich fragen würde, ist erstmal, möchte ich das? Welche Eigenschaften brauche ich vielleicht, um selbstständig zu sein? Also ich glaube, das sind so Werte wie Selbstverwirklichung, Verantwortung übernehmen, Ideen zu haben. Das ist halt alles wichtig, dass man das vielleicht schon mal mitbringt. Also man muss auch Entscheidungen treffen können. Wenn einem das insgesamt immer schwerfällt, wird man es in der Selbstständigkeit nicht so einfach haben. Wenn ich sage, doch, das sind Dinge, die für mich von Bedeutung sind, ich möchte auch mal meine eigene Philosophie vielleicht leben, dann ist Selbstständigkeit wichtig und richtig, denke ich. Und dann sollte man sich einen Partner suchen, mit dem man solche Dinge durchgehen kann. Also für mich war es damals der Steuerberater, das war der Steuerberater auch der Praxis, der mir sehr geholfen hat und tatsächlich die Dinge durchgegangen ist. Geht das für mich persönlich dann, wenn ich einen Kredit aufnehme? Eine andere Möglichkeit ist halt, das Ganze über unseren Berufsverband auch zu machen. Wir haben ja eine Tochtergesellschaft, die direkt nur für dieses Thema da ist, die unterstützend berät, also die DialAid, die sozusagen erstmal Ansprechpartner ist, wenn ich den Weg gehen möchte, die auch aufzeigen kann, wo wird denn jemand gesucht, an was muss ich alles denken. Also man braucht sicher einen Partner dazu, der sich auskennt in dem Praxiseinstieg. Also so würde ich es angehen, also über DialAid oder gegebenenfalls halt, wenn man sagt, man hat einen guten Steuerberater, den man gut kennt und mit ihm sowas durchsprechen.
Bei all dem, was du jetzt gerade gesagt hast, das hat ja schon auch, und das hast ja auch du schon vorher gesagt, was mit Führungs, Erfahrung auch zu tun. Ist das so, dass du sagen würdest, also dass es schon hilfreich ist, wenn man sich in der Klinik so weit entwickelt hat, dass man da schon mal eine Leitungstätigkeit inne hatte, also sagen wir zumindest oberärztliche Verantwortung, um vielleicht sich da sagen wir, mehr Selbstbewusstsein zu haben oder mit einer anderen persönlichen Konfidenz an die ganze Geschichte ranzugehen?
Also ich weiß nicht, ob man deswegen Oberarzt gewesen sein muss. Ich glaube, man muss den Willen haben, sich mit dieser Thematik zu beschäftigen. Ich war auch nicht Oberarzt gewesen vorher und habe es auch geschafft, aber ich hatte schon das Bewusstsein, dass das ein Thema ist, wo ich nicht gut ausgebildet bin. Und ich hatte für mich damals entschieden, 2006 tatsächlich so ein Führungskräfteseminar zu machen. Ich habe mir auch Literatur besorgt. Ich hatte zum Beispiel ein sehr schönes Buch, das nannte sich Führungskompetenz für freche Frauen. Das war eins meiner ersten Bücher, wo ich gedacht habe, du musst dich irgendwo mit dem Thema beschäftigen. Und ich weiß nicht, ob man Oberarzt gewesen sein muss. Ich glaube, es ist wichtig, die Offenheit zu haben, dass Führung etwas ist, was man lernen kann und womit man sich beschäftigen muss. Und das war ja, wie gesagt, auch so ein bisschen unsere Idee bei der Masterclass, etwas anzubieten. Also ich habe es damals gemacht, ein Seminar, das geht, da gehe ich jetzt noch hin, einmal im Jahr Führungskräfte in der Dialyse. Ich habe aber dann noch ein zweites gemacht, ein Jahr lang in der Wirtschaft, bei mittelständischen Unternehmen habe ich mich zu diesem Thema fortgebildet, einmal im Monat, war auch sehr interessant. Ich glaube, man muss ein bisschen investieren in dieses Thema. Nur aus dem Bauch heraus, zumindest wenn man mehrere Mitarbeiter hat und größere Teams führen muss, finde ich, geht nicht ganz so gut. Aber das ist meine persönliche Meinung. Viele machen es aus dem Bauch heraus. Ich finde, man kann sich vieles erleichtern, wenn man bestimmte Prozesse einfach kennengelernt hat und weiß, dass die immer wieder kommen und dass man dann auch entsprechend halt handelt.
Ich denke, auch Führung kann man ja auch zum gewissen Teil lernen. Klar, ein gewisses Stück davon ist vielleicht auch eine Charaktersache oder eine Veranlagung, aber so Sensibilisierung im Rahmen solcher Veranstaltungen ist bestimmt gut, um auch mehr auf die Mitarbeiter eingehen zu können und eben in der jetzigen Herausforderung des Fachkräftemangels da noch ein bisschen besser agieren zu können. Wie bewerten Sie denn aus der Sicht der Frau die Karriereoption der Niederlassung? Ist da irgendwas anders oder besonders in der Nephrologie für die Frauen?
Also ich finde es zum Beispiel schon sehr gut, wenn man sagt, man ist, also gut, wir können jetzt vergleichen die Klinik und die Niederlassung beziehungsweise auch im Angestellten-Dasein zu arbeiten. Es ist natürlich schon so, dass es als Frau gut ist, wenn man jeden Abend nach Hause kommen kann und wenn man halt nicht die Dienste hat, wo man über Nacht weg ist. Ich glaube, das ist für viele Frauen ein Wunsch zu sagen, ich möchte abends zu Hause sein, wenn die Kinder da sind. Also das war ja für mich, als ich mich niedergelassen habe, auch ein Thema. Mein Sohn war 10, mein Mann war auf Montage und mir war das schon wichtig, dass ich halt auch abends zu Hause bin. Und wir hatten das Thema auch jetzt gerade auf dem Nephrologenkongress in unserem kleinen Symposium Lust auf Zukunft, wo es da genau darum ging, wie mache ich das mit mehreren Kindern, mit ein, zwei Kindern und in der Niederlassung. Und da waren mehrere niedergelassene Kolleginnen anwesend, die gesagt haben, das funktioniert halt einfach. Man kann sich doch die Zeit etwas besser einrichten, man kann mit den Kollegen sprechen. Und wir haben alle festgestellt, dass wir alle unsere Kinder mit in der Dialyse hatten und einfach die tatsächlich mitgebracht haben. Das ist zum einen gut, dass die Kinder auch kennenlernen, was macht die Mutti da? Und die Patienten fanden es nett und für die Schwestern war es auch nicht das Thema. Das kann man natürlich nur machen, wenn man selbst der Chef ist. Aber es finden sich tatsächlich für die Frauen gute Lösungen. Bei uns zum Beispiel im Zentrum ist es auch so, nun ist mein Sohn schon groß und wir haben aber dafür Kollegen, deren Kinder noch kleiner sind. Wir können halt auch alle von zu Hause arbeiten. Also man kann sich den Tag auch so einrichten, dass man sagt, Briefe oder irgendwelche Mails antworten, das mache ich halt von zu Hause. Und deswegen denke ich, ist es schon ein guter Weg, auch für Ärztinnen in die Nephrologie zu gehen. Es gibt auch die Option, dass sich zwei Ärztinnen eine Stelle, einen Anteil, einen Gesellschaftsanteil teilen können und sich dementsprechend dann abwechseln. Also ich glaube, da gibt es wirklich viele Gestaltungsmöglichkeiten.
Ich habe auch mit einer Kollegin, mit der Frau Dr. Scholle, glaube ich, heißt sie in Berlin, gesprochen. Sie hatte mir auch berichtet, dass man sich durchaus vorstellen könnte, seinen Säugling vielleicht mit in die Praxis zu nehmen, wenn der am Anfang ja noch sehr viel schläft und man vielleicht vor Ort stillt. Also ich denke, wir müssen das wahrscheinlich ein bisschen anders denken heutzutage und die flexiblen Chancen nutzen.
Genau, genau. Also genau, das kenne ich auch. Das kenne ich auch von einer Kollegin, die ihr Baby wirklich mit auch in die Praxis gebracht hat. Das geht natürlich nur, wenn man selbst der Chef ist. Sonst kann man das natürlich nicht machen. Aber das sind halt alles Dinge, die machbar sind. Und also mein Sohn, der war oft mit in der Praxis und der hat dann auch mit 14 bei uns angefangen zu arbeiten. Und alle Kinder meiner Kollegen haben alle bei uns in der Praxis gearbeitet dann so, wo sie so 14 waren, sich ein bisschen was dazu verdient. Das ist vollkommen Normalität. Ne? Und deswegen, man kann auch die Kleineren, wenn es mal Not am Mann ist, mitbringen. Ich denke, es setzt auch ein anderes Denken ein, wenn man sozusagen eine eigene Praxis hat. Das ist dann das eigene, auch Baby, sage ich mal. Und da findet man auch immer Lösungen. Also es ist schon anders, wenn man für seine eigene Praxis arbeitet, als in der Klinik. Ne?
Absolut, ja, glaube ich, ist schon nachvollziehbar, dass sich das Spektrum und, sag mal, auch die Sichtweisen natürlich verändern und verschieben. Jetzt, wenn wir nochmal in die Aufgaben des Alltags gucken, da gibt es ja auch Sachen, die man normalerweise nicht so gerne macht, das kenne ich ja auch. Was würdest du denn sagen, was dir da besonders schwer fällt und wie du damit umgehst vielleicht?
Ja, also was mache ich nicht gerne? Also ich bin ja ein eher initiativer Typ, der immer viele Ideen hat und eher so Projekte und irgendwo was Großes plant. Und was mir tatsächlich dann schwer fällt, sind zum Beispiel so Detailarbeit. Ich könnte zum Beispiel bei uns in der Praxis nicht unbedingt die Preise von Materialien, die eingekauft werden müssen, vergleichen oder Versicherungsangebote einholen. Das ist nicht so meins, ne? Das ist wirklich nicht so meins. Man muss aber sagen, der Vorteil einer Gemeinschaftspraxis ist ja, dass wir mehrere Partner sind. Und wir sind ja alle charakterlich und in der Persönlichkeit verschieden, so dass man dann auch die Möglichkeit hat, dass einer das vielleicht eher gern macht und diese Aufgabe übernimmt. Das finde ich halt in der Gemeinschaftspraxis sehr gut, dass man die Dinge, die einem selber vielleicht nicht so liegen, dann auch nicht unbedingt machen muss. Also ich muss mich nicht mit Einkauf beschäftigen, weil ein Kollege das sehr, sehr gerne macht. Und ich kann mich dann wirklich auf das konzentrieren, was mir Freude bereitet. Das finde ich gut.
Können Sie vielleicht zu der vorher noch angesprochenen Masterclass des DN noch was erzählen? Wie sind da die Inhalte? Da gibt es da verschiedene Module. Wie ist der Kurs aufgebaut?
Genau, also die Masterclass ist ja so entstanden, dass wir uns überlegt haben, was können wir tun für junge Kolleginnen und Kollegen, die in Praxen einsteigen. Das war so der Grundgedanke, dass wir gesagt haben, wir waren zwar sozusagen alle auf der Arztschule, was wir aber nicht gelernt haben, ist Praxisführung. Und da haben wir diese Masterclass entwickelt mit 3 Modulen und da so reingepackt Dinge, die wir denken, die notwendig sind. Also es gibt sozusagen das erste Modul, da geht es so ein bisschen drum um Führungsstile. Wie kann man führen? Und es ist auch das Thema, wie bin ich denn selber? Welcher Persönlichkeitstyp bin ich? Was liegt mir? Wo könnten sozusagen auch Schwierigkeiten entstehen? Und dann üben wir also auch Gespräche. Das ist ja auch immer wichtig. Wir haben einen Steuerberater dabei, der betriebswirtschaftliche Kennzahlen darstellt, uns zeigt, wie kann man sozusagen eine betriebswirtschaftliche Auswertung überhaupt lesen. Es geht auch drum um Mythen, also so, kann man wirklich Steuern sparen oder was sind einfach nur Mythen. Dann geht es drum, wie kann man Mitarbeiter sozusagen motivieren durch besondere Leistungen. Das ist das Modul 1. Im Modul 2 geht es drum, Mitarbeiter zu gewinnen, Mitarbeiterakquise, Mitarbeitergespräche bei der Einstellung. Es ist ein Arbeitsrechtler dabei, der alles erklärt, was wir in der Praxis wissen müssten zu Arbeitsverträgen, zu Kündigungen, zu Abmahnungen. Und im Modul 3 geht es nochmal um Konfliktgespräche. Da ist auch nochmal ein Steuerberater mit dabei, der dann nochmal so über Einsparungen, die man treffen kann, wo man im Prinzip ein bisschen hinschauen sollte in der Praxis. Und es geht um Praxisübergänge. Also das ist so ein Komplettpaket, was einem erstmal hilft, sozusagen diese ganzen Tools des Managements, ja, als Basis, als Grundlage zu bekommen. Dann muss man natürlich weiterentwickeln. Wir haben jetzt auch eine Masterclass Advanced sozusagen. Da treffen sich alle, die alle drei Module absolviert haben, zu einer weiteren Veranstaltung, wo wir Themen einfach nochmal neu bearbeiten, bestimmte Dinge nochmal auffrischen und auch von den eigenen Erfahrungen berichten. Also das ist mittlerweile eine sehr schöne und etablierte Veranstaltung.
Das hört sich total gut an. Sehr umfassendes Programm, was wahrscheinlich so alle Fragestellungen abdecken dürfte, wenn man sich dann eben selbstständig macht. Und dann gibt es ja auch noch den DLAID, der eben einem dann beisteht bei den Übernahmegesprächen oder bei der Analyse von so einer betriebswirtschaftlichen Auskunft. Also es gibt schon viele Hilfestellungen vom Verband Deutsche Nierenzentren, die man in Anspruch nehmen kann, um eben nicht alleine dazustehen. Und bei der Masterclass, glaube ich, ist auch ganz gut, dass man ja auch Gleichgesinnte trifft, die vielleicht in einer ähnlichen Situation in der Karriere aktuell sind und mit denen man sich austauschen kann und ja, eben Erfahrungen teilen, sich motivieren und eben vielleicht auch Ängste verlieren. Das finde ich ganz, ganz gut und ganz wichtig.
Ja, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, was wir am Anfang gar nicht so erwartet hätten, dass tatsächlich der interkollegiale Austausch so extrem wichtig ist. Und das jetzt auf so eine, also ich habe das Gefühl, es entsteht so eine neue Generation niedergelassener Nephrologen, die viel mehr miteinander reden. Also als ich in die Nephrologie eingestiegen bin, da hat jeder so sein eigenes Süppchen gekocht in der Niederlassung. Und jetzt fängt es an, dass sich vernetzt wird, dass gefragt wird, dass sich ausgetauscht wird. Wie macht ihr das mit dem Personal und wie läuft das? Also das ist so eine Tendenz, die mir absolut gut gefällt. Und darin ist auch meine Hoffnung hineingesetzt, dass das in Zukunft halt doch wirklich die jungen Kollegen ermutigt, in die Niederlassung zu gehen, wenn man halt sieht, ich bin da nicht alleine, sondern da gibt's wirklich eine Gruppe, auf die kann ich bauen, von dort bekomme ich Ratschläge. Ich glaube, das ist total wichtig.
Sehe ich ganz genauso. Das ist wahrscheinlich einer der zentralen Punkte, wo man hinkommen muss, dass man nicht da mit einigen wenigen da ist, sondern dass sich auch im größeren Umfeld Gruppen bilden und man einfach bestimmte Themen gemeinschaftlich auch abbilden und unterarbeiten kann. Du hast ja schon gesagt, du bist ein Projektmensch. Sind aber nicht alle Projekte immer erfolgreich. Also bei mir zumindest nicht. Ich weiß nicht, bei dir das ist, aber die herausfordernde Frage ist, wenn es mal nicht klappt oder es da einen Rückschlag gibt, wie gehst du damit um? Bleibst du dann da dran oder wie bleibst du motiviert in solchen Situationen?
Ja, also ich glaube, das Wichtigste beim Projekt ist tatsächlich die Vorbereitung. Und da denke ich, da werden die meisten Fehler gemacht, dass man startet in ein Projekt, ohne sich das Ganze tatsächlich von A bis Z durchdacht zu haben. Also das ist was ich sehr gerne mache, dass ich mir wirklich überlege, wenn ich starte, woran muss ich denken? Also so sehr viel missglückte Projekte hatte ich zum Glück nicht, um nicht zu sagen, ich wüsste gar keins richtig, was so ganz missglückt ist. Aber ich habe halt gerade die Bauchfelldialyse bei uns halt begonnen als Projekt und habe dann halt tatsächlich von Anfang an überlegt, schon vor dem ersten Patienten, an was muss man alles denken, was könnte alles schiefgehen. Ich denke, beim Projekt ist es tatsächlich so, dass die Vorbereitung das Wichtigste ist. Und wenn man es von A bis Z durchdacht hat, dann scheitern, glaube ich, die wenigsten. Ich kann das jetzt nur so sagen. Ich habe jetzt nicht so die missglückten Dinge gehabt. Vielleicht lag es einfach an der Weitsicht, dass man an alles Mögliche gedacht hat. Entscheidend ist nur in einer Gemeinschaftspraxis, das kann man sicherlich noch mal mit auf den Weg geben. Es ist wichtig, dass alle dann auch mitziehen. Ein Projekt, was von A bis Z durchdacht ist und was gestartet wird, sollte dann auch von allen getragen werden, die in der Führungsebene sind. Also es hat keinen Sinn, glaube ich, einen Veränderungsprozess zum Beispiel in Gang zu bringen und es ziehen da nicht alle mit. Dann funktioniert es nicht. Also die Führungsebene muss an der Stelle tatsächlich mit der gesamten, in der Planung mit einbezogen sein und muss am Ende auch sagen, ja, so wie es jetzt steht, halten wir das für richtig und machen dann auch alle mit. Also das ist noch sowas. Also dass dort könnte es tatsächlich scheitern, dass ein Projekt in den eigenen Reihen zerstört wird. Aber sonst, wenn es gut durchdacht ist, glaube ich, wird viel gelingen. Also ich kann jetzt nicht von negativen Sachen so wirklich reden, weil ich das nicht hatte.
Ja, ich kann das schon so nachvollziehen, das ist völlig klar. Ich glaube, das ist, und das vielleicht an der Stelle auch nochmal, glaube ich, wichtig herauszustreichen, auch gerade der Unterschied im Vergleich zu Projektansätzen, die man als Klinikarzt oder in dem Setting macht, weil meistens scheitern tolle Ideen daran, dass die finanziellen Mittel oder die personellen Ressourcen nicht zur Verfügung gestellt werden. Und das ist natürlich ein großer Unterschied, in dem Setting niedergelassen zu arbeiten, dass man selber darüber entscheidet, welche Ressourcen welchen Dingen zugeteilt werden und sagen wir, das als wesentliche Basis für erfolgreiches Projektmanagement und für erfolgreiche Umsetzung natürlich steht.
Das ist genau das, was du sagst. Man muss im Vorfeld sich ja überlegen, genau, wie viel Geld will ich wirklich investieren? Und das kann ich ja tatsächlich selber entscheiden. Ich muss das ja nirgendwo beantragen. Und wie viel Manpower werde ich brauchen? Und wann werden die eingesetzt? Das ist genau das. Und das muss ich ja im Vorfeld in der Projektplanung. Ich bin ja mein eigener Projektgenehmiger, wenn man es richtig nimmt. Und ich kann ja entscheiden, wie viel Geld will ich dort rein investieren? Und wenn ich dann an eine Stelle komme, da starte ich ja noch nicht. Ich entscheide ja vorher. Ich kann ja sagen, ist es mir so und so viel wert? Und das ist, glaube ich, ein Riesenvorteil, da hast du recht. Also, dass man sozusagen ja das Projekt angeht, man sein eigener Projektgenehmiger ist und dann, bevor es wirklich gestartet ist, sagt ja, nein. Und wenn man gesagt hat ja, dann weiß ich das ja. Natürlich können ein paar Dinge dazukommen, aber im Groben genehmige ich es mir ja selber.
Ja, da finde ich auch sehr reizvoll dran, dass man eben in seiner eigenen Praxis kurze Wege hat. Natürlich sollte man sich mit seinen Partnern gut abstimmen, damit es auch gelingt und alle an einem Strang ziehen. Aber man hat ja eine ganz andere Dynamik in der Praxis und kann viel kurzfristiger handeln und Sachen umsetzen und seine eigenen Projekte schneller auf den Weg bringen, eben weil man nicht diese Genehmigungsebene hat, auf die man vielleicht Wochen oder Monate warten muss, bis man eine Rückmeldung bekommt.
Das ist ja so, ich vergleiche das immer so, wenn man niedergelassen ist, ist wie man mit so einem kleinen Schnellboot unterwegs ist und nicht mit so einem großen Öltanker. Ne? Man ist viel flexibler und kann schneller entscheiden, als wenn man da so mit so einem großen Öltanker irgendwo eine Veränderung machen möchte. Also das stimmt. Also es ist wirklich, die Entscheidungsebene ist halt viel, viel besser.
Wenn wir bei den Vorteilen jetzt sind, würde ich Sie gerne nochmal fragen, Sie haben ja viele Aufgaben neben der Praxistätigkeit, aber wenn Sie jetzt die Work-Life-Balance als Praxisbetreiberin ohne Ihre Ehrenämter betrachten, wie würden Sie die beurteilen? Haben Sie viel Freizeit, Zeit für Hobbys? Sind Sie ausgeglichen? Wie kann man die Work-Life-Balance beschreiben?
Ja, also ich denke für mich, dass ich schon ausgeglichen bin. Ich habe viel Zeit, oder was heißt viel? Ich nehme mir einfach die Zeit. Zeit hat man nicht, Zeit nimmt man sich. Ne? Und auch als Selbstständiger muss man sagen, die Zeit muss man sich einfach nehmen. Also ich bin gerne in der Natur. Ich laufe sehr gerne. Wir haben jetzt auch seit 2,5, 3 Jahren einen Hund. Und dadurch bin ich natürlich viel draußen im Freien. Das tut mir sehr gut. Auch einfach mit dem Hund zu gehen, habe ich gelernt, dass man da sehr gut entspannen und abschalten kann. Und wenn ich jetzt nicht draußen bin und meine Freizeit habe, dann beschäftige ich mich unwahrscheinlich gern mit dem Thema Kommunikation, Rhetorik, ein bisschen Philosophie, Sokrates. Da geht's auch um ein glückliches Leben, um ein erfülltes Leben. Und ich glaube, meine Work-Life-Balance passt gut. Das denke ich jedenfalls. Und mir macht natürlich das auch, was ich jeden Tag tue, Spaß. Ich glaube, das ist die Grundvoraussetzung, um zu sagen, also ich wiege ja nicht ab, wie viel Zeit verbringe ich in der Praxis und wie viel Freizeit habe ich. Es macht mir einfach Spaß. Und dann ist das, glaube ich, auch ein anderes Ding, als wenn man jeden Tag auf Arbeit geht und unzufrieden ist. Das bin ich halt nicht. Ich freue mich auch und das gehört für mich einfach für ein gutes Leben momentan dazu, Spaß an der Arbeit.
Das ist ja was ganz viele unserer Gäste auch sagen, dass es ganz elementar ist, dass man das macht, wozu man Spaß hat und da auch seine Energie reinstecken kann, denn dann ist man in aller Regel erfolgreich und ist zufrieden. Ja, also das ist genau das, was du eigentlich sagst. Jetzt nochmal Zukunftsperspektive vielleicht, niedergelassene Nephrologie. Wir wissen ja, dass in den letzten Jahrzehnten sehr viele Praxen verkauft worden sind. Viele sorgenvolle Blicke. Jetzt haben wir das Thema der Energiekosten, die da in die Höhe schnellen. Und Nephrologie, Nierenersatzverfahren sind ja sehr energieaufwendige Dinge. Wo siehst du die Entwicklung, sagen wir mal, in den nächsten 10 Jahren? Was glaubst du, was an wesentlichen Schritten passieren wird oder passieren muss? Und gibt es da Unterschiede zu anderen Fachrichtungen aus deiner Sicht?
Ja, ich denke schon, dass wir als Nephrologie natürlich ein Fachgebiet haben, was sehr viel Energien verbraucht. Da unterscheiden wir uns schon von anderen Fachgebieten, vielleicht die Radiologen bei den Strahlentherapeuten, wo das natürlich auch so ist, aber wir verbrauchen halt tatsächlich viel Energien. Aber wir können auch ein bisschen was dazu tun, dass wir dort sparsamer werden. Ich komme gerade aus der Praxis, wir hatten gerade unser Meeting und werden sozusagen auch ab 1. November einiges tun, um Energie zu sparen. Ich glaube, wir haben schon ein Problem. Das wäre jetzt schön geredet zu sagen, das sieht jetzt alles ganz, ganz rosig aus in der ambulanten Nephrologie, aber in der Klinik ist es nicht wesentlich anders. Alle wissen jetzt nicht so ganz genau, wo es lang geht. Das Gute daran ist, dass wir uns halt als Zentren auch mit den Teams zusammensetzen können und gemeinsam Strategien erarbeiten können. So haben wir das halt gemacht. Wir haben uns wirklich überlegt, wo können wir gemeinsam Veränderungen treffen, die uns erstmal helfen zu sparen. Wir können natürlich auch, ich kann auch nicht in die Glaskugel gucken, wo es lang geht, aber ich denke, es wird ein Thema Thema Heimdialyse wird sicher in der Zukunft in der Nephrologie eine Rolle spielen. Auch Systeme, die letztendlich weniger Wasser verbrauchen, werden eine Rolle spielen. Wie gesagt, wenn es nach mir gehen würde, ich würde viel, viel mehr Peritonealdialyse anbieten, wenn es auch die Möglichkeit der assistierten PD gäbe, weil ich denke, da könnten wir einen großen Teil unserer Patienten zu Hause behandeln. Wir müssen sie nicht mit Krankenwagen oder Behindertentransport in das Zentrum bringen. Die könnten zu Hause bleiben, wenn sowas geregelt wäre. Und ich glaube, im Bereich der Maschinen wird sich auch noch mal viel ändern. Also die ambulante Nephrologie wird es geben, wird es weitergeben. Es wird vielleicht weniger Patienten in den Zentren geben, weil es eine Verlagerung in die Häuslichkeit oder dass das vielleicht möglich ist, zumindest bei den Patienten, wo es tatsächlich gehen würde. Ja, und ansonsten wünsche ich mir natürlich, dass wir irgendwo finanziell demnächst ein Signal bekommen von den Kassen, von der Politik, dass die ambulante Nephrologie halt dementsprechend auch gewürdigt und gefördert wird und der Erhalt also auch von den Zahlenden sozusagen angestrebt wird. Also es kann ja nicht Sinn und Zweck sein, dass die ambulante Nephrologie und die ambulanten Dialysezentren aufgelöst werden. Das kann nicht Sinn und Zweck sein. Das wäre so mein Wunsch für die Zukunft, dass da einfach unser Wunsch bei der Politik, unsere Appelle bei der Politik und bei den Kassen gehört werden, dass die ambulante Nephrologie ein sehr pflegeintensives Fach ist und dass das Ganze in dieser hohen Qualität, die es bisher in Deutschland gab, nicht zum Nulltarif geliefert werden kann.
Ja, das sehe ich ähnlich. Man hat ja jetzt auch in der Pandemie gesehen, wie viel ambulante Versorgung wir hinkriegen und stemmen, auch schwerkranke, Covid-betroffene Patienten in der ambulanten Versorgung gehalten, einfach dadurch, dass wir maximal Isolationskapazitäten geschafft haben und diese Patienten halt dreimal die Woche auch gesehen und versorgt haben. Da hoffe ich auch sehr, dass es da Signale gibt und man das besser anerkennt, was da noch zu leisten ist, auch in der Zukunft, wenn die Patienten immer älter werden. Ja.
Wir sind eigentlich am Ende.
Genau, dann sind wir am Ende eigentlich unseres Gesprächs angekommen. Wir haben sehr spannende Antworten auf unsere Fragen bekommen. Ich hoffe, auch die Zuhörerinnen haben ein paar Fragen beantwortet bekommen. Die Zweifel sind vielleicht ein bisschen ausgeräumt worden. Ich fand es total interessant, was Sie uns erzählt haben. Und wie breit das alles in der Niederlassung ist und was es für Möglichkeiten gibt, sich auch Unterstützung zu holen, um dieses Projekt Niederlassung anzugehen. Und dass wir vielleicht auch Frauen und Kolleginnen Mut gemacht haben, dieses Karrieremodell für sich zu wählen, weil sie einfach viel flexiblere Optionen haben, ihren Beruf, ihre Familie und ihre Freizeit unter einen Hut zu bringen und zufrieden zu sein. Vielen herzlichen Dank, Frau Martin.
Ich danke auch. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. War ein sehr schönes Gespräch. Vielen Dank.
Danke. Und dann wünschen wir unseren Zuhörern alles Gute. Tschüss.
Tschüss.